die Presse.
Im Nahen Osten wird weiter an der Eskalationsspirale gedreht. Am Dienstag greift der Iran Israel an. Wie und wann Israel zurückschlägt, bleibt offen. Währenddessen ist mit dem Libanon ein weiteres Land der Region Kriegsgebiet geworden. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Im Libanon sind viele Menschen auf der Flucht. Die Angst vor innenpolitischen Konflikten wächst. Der Staat scheint machtlos. Ich habe mit Julia Neumann über die Situation im Libanon gesprochen. Sie berichtet seit 6 Jahren für deutschsprachige Medien aus Beirut. Sie hat mir erzählt, wie es den Menschen vor Ort geht und welche Perspektive auf Frieden und Sicherheit in dem Land besteht. Frau Neumann, schauen wir uns einmal kurz die aktuelle Lage im Libanon an. Auch am Donnerstag hat das israelische Militär erneut Ziele in Beirut beschossen. Sie selbst befinden sich aktuell in Deutschland, aber wie verfolgen Sie denn die Ereignisse im Libanon und ordnen diese aktuelle Lage ein?
Ja, also tatsächlich als Journalistin sehe ich natürlich die Nachrichtenmeldungen, lese verschiedene lokale Medien, schaue den Al Jazeera Live-Channel, die haben sehr gute JournalistInnen vor Ort. Ja, lese und höre AnalystInnen-Stimmen. Das ist als Journalistin und als ja, Privatperson, als Julia, verfolge ich das über Instagram, über das, was meine Leute, meine FreundInnen im Land posten, was sie sagen, spreche mit ihnen, rede mit ihnen über WhatsApp, über Instagram, mache tägliche Check-ins und es ist schwierig, weil natürlich auf der einen Seite verfolge ich das und bin interessiert an Informationen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch emotionale Unterstützung leisten für die Menschen, die mir lieb und wichtig sind in ja, meiner zweiten Heimat.
Welche Nachrichten bekommen Sie denn da? Also können Sie uns einen Eindruck geben, wie geht's den Menschen aktuell?
Also es ist kaum in Worte zu fassen, weil es so schlimm und tragisch ist. Ich würde sagen, die Menschen fühlen sich terrorisiert. Sie können nicht schlafen. Täglich, eigentlich die ganze Zeit, surren Drohnen über den Köpfen, Überwachungsdrohnen. Eine Bekannte hat gesagt, naja, dann weiß ich wenigstens, dass ich noch nicht Ziel bin, wenn ich diese Drohne die ganze Nacht höre, weil die Drohnen, die wirklich auskundschaften, wo jetzt der nächste Anschlag passiert und die nächste Bombe fällt, die sind leise. Das heißt, dieser Ton begleitet die Menschen im Libanon die ganze Zeit und jederzeit kann irgendwo eine Bombe einschlagen. Die Menschen schauen die ganze Zeit Nachrichten. Es gibt einen arabisch sprechenden Sprecher des israelischen Militärs, der dann auf Twitter verkündet, wo die nächsten Anschläge passieren werden. Und dann diese Warnungen des israelischen Militärs gehen dann durch die WhatsApp-Telegram-Gruppen, werden gepostet und geteilt. Aber das ist natürlich nachts. Also diese Nachts war das um 1 Uhr morgens lokale Zeit. Und nicht alle Menschen haben natürlich Zugang zu Internet oder Zugang zu den sozialen Medien. Und manche kriegen auch Anrufe und die Menschen haben dann einfach keine andere Wahl, als ihre Häuser zu verlassen, ob sie jetzt ZivilistInnen sind oder eben nicht.
Kurzerhand hat sich ja die Aufmerksamkeit nach dem Start der Bodenoffensive wieder hin zu den Angriffen des Iran auf Israel und einen eventuellen Antwortschlag von Israel verlagert. Inwieweit ist diese Entwicklung zwischen dem Iran und Israel auch für das weitere Geschehen im Libanon relevant? Welchen Einfluss könnte das haben?
Naja, zunächst mal ist ja relevant, dass Israel den Hezbollah-Chef Nasrallah getötet hat und zuvor auch weitere Kommandeure der Hezbollah-Riege und ja auch den Hamas-Politbüro-Chef auf iranischem Boden und zuvor auch einen Anschlag verübt hat auf die iranische Botschaft in Damaskus. Also all diese Entwicklungen sind ja dessen vorangegangen und da haben wir eine relativ zurückgelehnte Reaktion sowohl des Iran als auch der Hezbollah gesehen. Ja, die Hezbollah hat mit Raketen geschossen. Das letzte Mal waren das circa 300. Die sind meistens auf militärischen Einrichtungen gelandet und haben nicht ZivilistInnen getroffen. Natürlich auch, weil Israel ein Abwehrsystem, den Iron Dome, hat, der die meisten Raketen abfangen kann. Aber das weiß die Hezbollah natürlich. Also all diese Entwicklungen sind vorangegangen und natürlich war der Iran als ja, ideologische Unterstützung und auch finanzieller Unterstützer der Hezbollah jetzt im, im Zugzwang, auch hier zu reagieren. Und das ist natürlich ein schmaler Grat, weil der Krieg konstant eskaliert. Die roten Linien, die vorher gemeinsam definiert waren zwischen der Hezbollah und Israel seit 2006, dem vergangenen Krieg, die wurden nach und nach stetig ausgeweitet. Und sowohl Nasrallah als Anführer der Hezbollah, der ja nun getötet wurde, als auch der Iran haben gesagt, sie möchten keinen großen Krieg. Sie haben gesagt, ideologisch geht es ihnen hier um die Unterstützung Gazas und dass es hier einen Waffenstillstand gibt. Aber je weiter natürlich jetzt auch Israel den Krieg ausweitet und hier eine, ja, ich würde sagen, Invasion statt Bodenoffensive in den Libanon startet, desto weiter rückt natürlich ein Waffenstillstand in die Ferne und desto mehr ist natürlich auch der Iran im Zugzwang, jetzt hier seine ideologische Unterstützung und Ankündigungen auch zu verfolgen und wahrzumachen.
Sie haben das jetzt schon ganz gut erklärt, was sich Israel von dieser Bodenoffensive oder überhaupt von dieser Offensive auf verschiedenen Ebenen erhofft, nämlich die Hisbollah zurückzudrängen, sie merklich zu schwächen. Wie gut ist das Ihrer Einschätzung nach möglich, ohne dass dieser Konflikt eben jetzt konkret im Libanon eskaliert und eben noch viel weitere Kreise zieht?
Ja, also das ist das erklärte Kriegsziel, die Hezbollah zu vernichten und wie die israelische Regierung sagt, die Vertriebenen auch auf israelischer Seite im Norden Israels wieder zurück, sicher in ihre Häuser zu bringen. Ich würde sagen, um ehrlich zu sein, ist das Kriegspropaganda, denn wie kann man Menschen sicher in ein Gebiet kriegen, wenn man dort einen ausgeweiteten Krieg führt und sogar anderes Land militärisch betritt und ja, einmarschiert. Also da können wir nicht von Sicherheit reden. Es hieß dann, naja, es sei eine Eskalation für Deeskalation, aber das ist so ein bisschen wie Frieden mit Bomben herbeizuführen. Also das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns die Hezbollah anschauen, die Hezbollah lebt natürlich davon, dass die Menschen sie als Widerstand gegen Israel sehen. Ideologisch wird sie auch als Widerstand betitelt. Und selbst Menschen, die der Hezbollah nicht nahe sind, identifizieren sich zumindest damit, dass sie sagen, naja, wir haben ein sehr, sehr schwaches libanesisches Militär, das der israelischen Technologie und Waffen nicht standhalten kann, das unterfinanziert ist, das wegrennt, das jetzt auch bei der Invasion weggerannt ist und die Hezbollah-Kämpfer bekämpfen hier die Panzer des israelischen Militärs. Und da sagen natürlich dann viele, also ideologisch stehen wir dahinter, weil wir brauchen natürlich eine Streitmacht oder ein Militär, das uns verteidigt. Und weil wir diese staatlichen Strukturen nicht haben, tritt eben die Hezbollah mit ihrer Miliz an dessen Stelle außenpolitisch. Ideologisch ist also da mit einem Krieg und einer Invasion nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil, die Hezbollah wird dadurch natürlich mehr Zulauf bekommen und auch Unterstützung, teilweise auch Unterstützung in linkspolitischen Kreisen, die die Hezbollah innenpolitisch immer sehr scharf kritisiert haben und auch dafür waren, dass die Hezbollah entmilitarisiert und entwaffnet wird und die jetzt aber sagen, naja, wir sehen, dass unser Militär weggerannt ist. Wen haben wir denn jetzt noch? Also es ist sehr komplex.
Der Libanon ist seit 2 Jahren ohne Staatsoberhaupt. Die aktuelle Regierung ist nur geschäftsführend im Amt. Der Staat kann weder Rechtsstaatlichkeit noch eine Versorgung der Bevölkerung garantieren. Die Hezbollah agiert im Libanon nicht nur als Miliz, sondern auch als innenpolitische Partei und als eine Art Wohlfahrtsgesellschaft, wie mir Julian Neumann erklärt hat.
Wenn wir uns die Hezbollah als Organisation angucken, ist sie eben nicht nur eine Miliz, sondern eben auch eine Organisation, die tief verwurzelt ist, die nicht nur iranisch, sondern eben auch libanesisch ist, die den Staat im Endeffekt in seinen Sozialstrukturen ersetzt, die den Menschen Jobs verschafft, Wasser liefert, Strom liefert, Krankenhausrechnungen bezahlt, die auch zivile Einrichtungen betreibt, Schulen oder Krankenhäuser, die SanitäterInnen hat, die im Ernstfall ErsthelferInnen sind. Also es ist ein komplexes Konstrukt, das sozial eingebunden ist in die Gesellschaft.
Die Hezbollah entstand Anfang der 80er Jahre auf Betreiben des iranischen Regimes. Heute ist sie eine hochgerüstete Miliz, die sich als Waffe im Krieg gegen Israel sieht. Laut Umfragen unterstützen die Hezbollah etwa 30% der Bevölkerung im Libanon. Die Mehrheit lehnt die Hezbollah demnach ab. Auch vor den jüngsten Eskalationen befand sich der Libanon seit Ende des Bürgerkriegs Anfang der 90er Jahre in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise. Die aktuelle Lage verschärft die Angst vor neuen Konflikten zwischen Schiiten, Sunniten und Christen im Land. Ich habe bei Julia Neumann nachgefragt, wie es sich für die Menschen vor Ort anfühlt, über Jahrzehnte hinweg in so einem krisengebeutelten Land zu leben.
Also es ist ein Event nach dem anderen, das zutiefst traumatisierend wirken kann. Natürlich ist Trauma sehr komplex und es ist bei jedem Menschen anders. Manche Menschen können bei dem Surren von Drohnen ganz normal schlafen und das stört sie nicht richtig. Und andere haben akuten Schlafmangel, Angst, Panikzustände. Bereits vor dem Krieg gab es relativ viele Menschen, die von Depressionen, von Angststörungen und Panikattacken betroffen waren, eben weil das Leben im Libanon keine Sicherheit gewährleistet hat. Die Explosion 2020 kam ja auch in einer Zeit, in der es auch noch die Corona-Pandemie gab. Und 2019, ein Jahr zuvor, ist die Wirtschaft des Libanon zusammengebrochen. Das Bankensystem ist zusammengebrochen, eben weil die führenden PolitikerInnen den Staat, ja, muss man so sagen, ausgenommen haben. Also durch Korruption und Misswirtschaft ist dieser Staat zerfallen. Es gibt keine staatlichen Hilfsstrukturen. Die Menschen sind auf sich alleine gestellt. Dadurch, dass das Bankensystem zusammengebrochen ist, haben die Menschen ihr Geld verloren. Die Banken zahlen das Ersparte der Menschen nicht aus, seit nunmehr, also fast 5 Jahren. Ja, im Oktober jährt sich die Massendemonstration, in denen Millionen Menschen, mindestens Hunderttausende im Libanon, auf die Straße gegangen sind und eben genau gegen dieses klientelistisch geprägte und konfessionell geprägte System auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Und seitdem hat sich nichts geändert. Also viele Menschen haben ihr ganzes Erspartes verloren. Sie leben von Tag zu Tag. Es ist schwierig, Strom zu bezahlen. Alleine eine Stromrechnung kostet rund $100 im Monat. Ja, staatliche Institutionen können nicht mehr arbeiten, eben weil der Staat pleite ist. Das Militär ist unterfinanziert. Ja, dann die Explosion in Beirut, die natürlich auch viele Traumata wieder hervorgebracht hat aus dem Bürgerkrieg 1975 bis 1990. Und nun wieder ein Krieg mit Israel, der natürlich auch Erinnerungen an vergangene oder vorhergegangene Kriege und auch Bodenoffensiven hervorruft. Also all das, die bedrückende Lage ökonomisch, aber natürlich auch dieses Gefühl, überhaupt nicht in Sicherheit zu leben, dass jeden Tag etwas passieren kann. Ja, damit müssen die Menschen umgehen und das ist natürlich sehr schwer.
Sie haben jetzt schon diese Dysfunktionalität des libanesischen Staates ganz gut erklärt. Aktuell sind 1 Million Menschen im Libanon auf der Flucht, viele davon auch unterwegs nach Syrien. Dabei haben ja eigentlich zuletzt ganz viele Menschen aus Syrien Zuflucht im Libanon gefunden. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, wie das Leben ausgeschaut hat mit diesen vielen Geflüchteten.
Ja, also der Libanon ist ein sehr kleines Land. Es gibt 6 Millionen Einwohner. Davon sind rund 1,5 Millionen Menschen syrische, ja, die meisten Geflüchtete gewesen. Es gab nach dem Bürgerkrieg, nach dem libanesischen Bürgerkrieg, eine Besatzung Syriens, die erst 2005 auch durch Proteste beendet wurde. Also da herrschte allein schon, sagen wir mal, nicht gerade große Freude, dass jetzt syrische Menschen wieder in den Libanon kommen und dort natürlich auch nach Jobs und Perspektiven suchen. Es herrschte ja ein Misstrauen gegenüber diesen Menschen. Beispielsweise heißt es dann immer, ja, wie ich finde, sehr rassistisch, aber eben mit dieser historischen Begründung, naja, SyrerInnen arbeiten in Supermärkten, die arbeiten als, ja, Hausmeister. Und so genau hat das auch der syrische Geheimdienst gemacht. Also die haben uns ausgespielt. Und deshalb herrscht dann eine große Missgunst und Misstrauen. Und natürlich haben die LibanesInnen gesehen, dass Hilfsorganisationen sich diesen Geflüchteten zuwenden, dass die Essensspenden bekommen oder Infrastruktur gestellt bekommen, dass die natürlich auch Wasser brauchen, Strom brauchen. All das, was ja auch die LibanesInnen durch den auch jetzt den korrupten und zerfallenen Staat eben auch möchten oder nicht haben oder nur für sehr teures Geld bekommen. Also da herrschte schon vor dem Krieg eine Missgunst und ein Misstrauen und auch viel rassistische Propaganda oder rassistische Statements von der libanesischen Regierung, die immer sagte, wir sind eigentlich nur Transitland, wir wollen kein Aufnahmeland sein und trotzdem sind wir das Land, das mit sehr wenigen Ressourcen und Mitteln die meisten syrischen Geflüchteten auf der ganzen Welt per capita aufgenommen hat. Das war die Situation vorher. Natürlich haben Hilfsorganisationen dann gesagt, okay, wir sehen, dass die Aufnahmegemeinden auch Hilfe brauchen und wir versuchen, die ganze Population innerhalb der Gebiete, in denen wir helfen, auch einzubeziehen, dass es eben da keine Missgunst gibt und ein gemeinsames Zusammenarbeiten, weil die Probleme durch den zerfallenen und korrupten Staat, die betreffen ja alle LibanesInnen und aufgenommene Geflüchtete. Und wenn wir über Geflüchtete reden, dann müssen wir natürlich auch über andere Populationen oder Bevölkerung reden, die Schutz im Libanon gesucht haben. Und dazu gehören zum Beispiel ArmenierInnen. Viele von ihnen haben die libanesische Staatsbürgerschaft, aber eben auch PalästinenserInnen, die zumeist in Camps auf sehr beengtem Raum und auch unter sehr widrigen Bedingungen im Libanon leben und eben nicht die Staatsbürgerschaft haben und auch nicht jeden Job annehmen können.
Sie haben vorhin schon ganz gut beschrieben, wie es eben der Hisbollah auch in solchen andauernden Krisenzuständen gelingt, ideologisch auch Rückhalt zu gewinnen in der Bevölkerung. Haben Sie in Ihrer Zeit dort etwas beobachtet, Rezepte dagegen oder wie es auch anders funktionieren könnte?
Danke für die Frage, die finde ich sehr gut. Die geht nämlich oft verloren im Diskurs. Und ja, die habe ich gesehen. Ich habe ja eben schon die Massendemonstrationen 2019 angesprochen. Da sind wirklich Menschen von allen sozialen Hintergründen, aus allen möglichen Religionen, also vom pensionierten Soldat bis zum Polizist, bis zur Lehrerin, also aus öffentlichen Institutionen, hin zum Fischer, Arbeitssuchende, junge Menschen, die auch der Hisbollah angehören, die in den ersten Tagen auch auf die Straßen gegangen sind, Mülleimer angezündet haben, mit ihren Motorrollern auf die Straße gegangen sind, die dann leider sich von den Protesten distanziert haben. Aber die waren in den ersten Tagen auch dabei. Also das waren durch alle möglichen Schichten hinweg auch migrantische ArbeiterInnen, die über libanesische Verbündete auf die Straßen gegangen sind, weil es schwer für sie ist, auf die Straße zu gehen aufgrund von Rassismus. Auch SyrerInnen, PalästinenserInnen, die gesagt haben, also wir leiden hier alle unter diesem Staat, der abwesend ist. Und hätten wir einen funktionierenden Staat, dann hätte diese ganze Führungsriege, dann hätten die politischen Eliten uns nicht ausbeuten können, beziehungsweise unser Land hier bankrott gehen lassen. Dann hätten wir einen funktionierenden Staat und dann müssten auch politische Parteien diese Lücke nicht füllen, die da eben klafft, eben weil der Staat nicht verfügbar ist, staatliche Funktionen. Also es gibt keinen Strom. Gesetzlich liefert der Libanon den Strom. Es darf auch kein anderes Unternehmen Strom liefern. Aber dadurch, dass eben das Land pleite ist, gibt es die Generatorenmafia, die bezahlt werden muss, die Generatoren liefern, die wiederum mit Diesel befüllt werden. An diesen Lieferungen wiederum verdienen auch Unternehmen, in denen eben die Politiker beteiligt sind. Und so zieht sich das durch alle Institutionen. Und da haben eben die Menschen gesagt, also uns geht es jetzt hier nicht nur um die Hisbollah, uns geht es auch um die Hisbollah. Wir kritisieren alle. Wir kritisieren alle Parteien und natürlich auch die Parteien, die mit der Hisbollah ja unter einer Decke stecken und die Verbündete der Hisbollah sind, eben auch unter anderem die christliche Partei des damaligen Präsidenten Michel Aoun. Also da haben sie wirklich gesagt, der Slogan war, alle heißt wirklich alle. Wir sind gegen das komplette politische System. Hier braucht es eine Reform. Hier braucht es Technokraten, die an der Regierung sind und nicht machthungrige Männer, die das Geld des Staates nehmen und in ihre eigene Tasche stecken.
Kommen wir noch einmal zu dem aktuellen Konflikt zurück. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass zumindest im Libanon ein baldiger Waffenstillstand erwirkt werden könnte?
Ja, das ist sehr schwierig, weil die Hisbollah von Anfang an gesagt hat, sie bindet quasi ihre Zustimmung an einen Waffenstillstand, an einen Deal, einen Geiselaustausch und einen Waffenstillstand in Gaza. Und von dieser Position auch nicht abgerückt ist. Das kennen wir von Hamas und der Hisbollah. Wenn die einmal sagen, das ist ihre Position, dann ist das nur sehr, sehr schwer zu verändern. Also da ist kaum Verhandlungsspielraum. Der libanesische Außenminister hat gestern in einem Fernsehinterview gesagt, dass angeblich Nasrallah einem Waffenstillstand zugestimmt hätte, was eine sehr starke Abwendung von seiner ursprünglichen Position gewesen wäre, die man natürlich aber auch unter dem wachsenden Druck auf die Hisbollah in den vergangenen 2 Wochen sehen kann. Wir wissen es nicht. Nasrallah hat sich nicht mehr dazu geäußert. Er wurde ja von Israel getötet. Gleichzeitig hieß es, Netanyahu hätte diesem Deal zugestimmt, wenn es um den Libanon geht, also um die Grenze zwischen Libanon und Israel. Aber dann habe, so der libanesische Außenminister, der israelische Ministerpräsident Netanyahu, entschlossen, stattdessen Nasrallah töten zu lassen und umzubringen. Wie viel Wahrheitsgehalt dahinter steckt, kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass der libanesische Staat schon immer gesagt hat, wir wollen uns an die Resolution 1701 halten der UN, die eben besagt, dass die Hisbollah sich rund 30 Kilometer hinter die Grenze zurückziehen soll. Aber das Problem ist, der libanesische Staat hat keine Macht über die Hisbollah, sondern eben die Hisbollah entscheidet selber. Und wie gesagt, die Hezbollah ist ja auch in die sozialen Strukturen eingebunden. Also es ist nicht so einfach, da zu sagen, die Hezbollah soll sich zurückziehen. Man könnte sagen, die Miliz der Hezbollah, die Kämpfer, die Raketenabschusssysteme und so weiter, die sollten sich zurückziehen und das libanesische Militär sollte gestärkt werden und wieder an die Grenze. Ich bin der Meinung, dass ein Waffenstillstand bzw. eine Befriedung der Grenze auch an den Waffenstillstand in Gaza gebunden ist. Es gibt hier kein Ende, das in Sicht ist, außer es gibt eben eine Zustimmung zum Waffenstillstand und Geiselabkommen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es sind immer noch knapp 101 Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas, die noch immer nicht befreit sind.
Und vielleicht noch, es sind natürlich in dieser Region alle Ereignisse eng miteinander verflochten und bedingen einander. Welche langfristige Perspektive für Frieden und Sicherheit vor Ort können Sie denn sehen?
Ja, in der aktuellen Lage ist es natürlich sehr schwierig, noch auf einen Frieden zu hoffen und auf ein friedliches Zusammenleben und Miteinander, eben weil stark polarisiert ist und wurde, weil viel Hass geschürt wurde, viel Angst, viel Wut auch. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, wir müssen uns einfach die Situation vor dem 7. Oktober ansehen. Und da müssen wir eben auch ganz klar sagen, dass im Westjordanland die SiedlerInnengewalt sehr hoch war, dass Israel dort völkerrechtswidrig expandiert hat. Und diese SiedlerInnen müssten zurückziehen, müssten aus dem Westjordanland ziehen. Und dann hätte die Blockade von Gaza, also die Blockade, dass das israelische Militär kontrolliert, sehr stark kontrolliert, mit Hochsicherheitsüberwacht, wer ein- und ausgeht, welche Güter, welche ökonomischen Güter ein- und ausgehen und natürlich auch wirtschaftliche Optionen oder Möglichkeiten geschaffen werden für PalästinenserInnen, eben Geld zu verdienen, ordentlich zu leben und einen Staat gegründet werden, ein palästinensischer Staat, so eben wie es auch der UN-Plan vorsieht. Also ich finde, wir müssten oder wir dürfen die Strukturen nicht vergessen, die vor dem 7. Oktober geherrscht haben. Und gleichzeitig müssen wir uns aber natürlich auch anschauen, was am 7. Oktober passiert ist vergangenen Jahres und was danach passiert ist und wie das die Menschen geprägt hat, wie es jüdische Menschen, wie es muslimische Menschen, christliche Menschen, wie es Menschen mit allen unterschiedlichen sozialen Hintergründen in dieser Region geprägt hat, welche Wut, welche Trauer, Frustration dort geherrscht hat. Und es gibt diese Aussage, den Schmerz der anderen verstehen. Und ich finde, das sagt sehr viel. Das müsste meiner Meinung nach passieren, die anderen zu hören, die andere Perspektive zu hören, anzunehmen. Es heißt nicht, dass ich damit übereinstimme, aber es heißt, dass ich die Wut, die Angst, die Trauer, all diese Gefühle, die sich angestaut haben und die sich eben in Gewalt entladen können, dass die aufgefangen werden und dass die auch kollektiv aufgefangen werden. Aber das ist natürlich ein zivilgesellschaftlicher Prozess und so funktioniert Politik eben nicht.
Frau Neumann, vielen herzlichen Dank.
Nicht dafür.
Kommende Woche jährt sich das terroristische Attentat der Hamas auf Israel, bei dem rund 1200 Menschen getötet und 251 als Geiseln entführt wurden. 97 Geiseln sind noch immer in der Gewalt der Hamas. Im Gazastreifen sind seither über 41.000 Menschen gestorben. Hilfsorganisationen machen auf eine humanitäre Katastrophe aufmerksam. Auch die jüngsten Entwicklungen wecken keine Hoffnung auf Frieden. Mein Name ist Christine Meierhofer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.